Einer der beliebtesten ETFs bei Privatanlegern ist der iShares Global Clean Energy ETF, also ein ETF, der letztendlich Aktienunternehmen abbildet, die in regenerative Energien investieren und in diesem Markt mitwirken. Gerade dieser ETF ist allein in diesem Jahr um über 30% abgestürzt und steht fast 50% unter dem bisherigen Allzeithoch von Anfang 2021. Wie kann das sein? Der Klimawandel ist ja seitdem nicht unwichtiger geworden und die Aktienunternehmen wahrscheinlich auch nicht. Und da gibt es tatsächlich unterschiedliche Komponenten. Einmal einen empirischen Blick, einen logischen Blick, einen Blick auf die Psychologie des Aktienmarktes und auf aktuelle Probleme von Klimaaktien. Also viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge, wo es mal um grüne Aktien oder Klimaaktien geht. Tatsächlich muss man sagen, das sind Begriffe, die sehr verschwimmen und die oft auch gleichgesetzt werden, obwohl es da durchaus Unterschiede gibt. Auch das ESG-Label gibt es ja immer wieder, ESG-Ratings, wo wir aber nicht automatisch Klima- oder ich sag mal erneuerbare Energienaktien haben. Auf die Differenzierung gehe ich dann am Ende nochmal ein. Jetzt wollen wir uns aber erstmal ganz konkret diesen iShares Global Clean Energy ETF anschauen. Wohl einer der beliebtesten ETFs bei Privatanlegern. Ich bekomme immer wieder Fragen dazu gestellt und ich sehe auch immer mal wieder Depots in der Academy und da ist dann ganz oft der Clean Energy ETF da drin. Entsprechend auch da mehr Fragen. Und gerade hier ist es ja relativ spannend, dass wir eine Anlagehypothese haben, die durch die empirischen Daten oder den aktuellen Kursverlauf ziemlich stark auf die Probe gestellt wird. Also in diesem ETF sind trotz dieses Abschutzes immer noch mehrere Milliarden investiert und damit ist es meines Wissens nach der beliebteste oder der größte ETF in diesem ganz konkreten Clean Energy Bereich. Und tatsächlich habe ich mal nachgeschaut und ich habe schon einmal über diesen ETF gesprochen und zwar war das Anfang April 2022 und damals war ich relativ kritisch und es wird hier Kritikpunkte geben, die ich auch damals schon angemerkt habe. Da war der ETF schon etwas unter dem Allzeithoch, aber seitdem ist der ETF tatsächlich nochmal um 35% gefallen, in etwa anderthalb Jahren. Und das ist immer so die Schwierigkeit, weil das war ein ETF, wenn man auch mal auf die Renditen der Einzeljahre schaut, dann ist es wirklich enorm. 2019 44% gestiegen, 2020 140% gestiegen. Wohlgemerkt die Rendite innerhalb eines Jahres. Und das sind Phasen, also 2021 ging es dann schon leicht zurück, da waren es dann minus 24%, 22 dann minus 5% und eben in diesem Jahr bisher nochmal über minus 30%. Aber das sind Phasen, wenn es so gut läuft, dann gibt es auch manchmal eine logisch klingende Investmentthese und niemand sieht die Bewandtnis, die kritisch zu hinterfragen, weil der Kurs steigt ja, also warum sollte man da irgendwie darauf aufmerksam werden, dass man da vielleicht etwas umsetzt, was mit der Realität nicht so viel zu tun hat? Damals habe ich also darauf hingewiesen, heute haben wir mehr Daten dazu. Keinesfalls würde ich behaupten, dass ich den Absturz vorhergesagt habe und das war auch nie meine Prognose von vorher. Ich habe nur auf Risiken und Probleme hingewiesen bei der Investmentthese, die, glaube ich, jetzt viel klarer geworden sind oder wo wir jetzt leider, muss man ja sagen, sehen, dass da ein wahrer Kern mindestens vorhanden war. Schauen wir nämlich auf diese Empirie oder erstmal auf die Investmenthypothese, mit der viele Anleger investieren, dann ist es eigentlich relativ simpel. Es gibt den Klimawandel und entsprechend wird dagegen vorgegangen, er soll gebremst werden und dort soll einfach viel mehr investiert werden. Es wird mehr Unternehmen geben, die an Lösungen mitwerkeln und es gibt erstmal auch einen viel größeren Bedarf nach erneuerbaren Energien, nach sauberen Energien, wie es ja auch im Titel des ETFs heißt. Und entsprechend ist das ein Wachstumsmarkt über die kommenden Jahre und kommenden Jahrzehnte, wo wahrscheinlich auch massiv subventionierter Rückenwind herrscht. Und das ist die These, weshalb man sagt, okay, das müsste ja ein ETF sein, ein Sektor sein, der auch für Aktionäre überdurchschnittliche Renditen liefert. Und diese These, die können wir jetzt eben in unterschiedlichen Aspekten prüfen. Der erste Aspekt ist eben der empirische. Und wenn man sich mal den ETF-Verlauf anschaut oder auch den Index anschaut, der wurde nicht erst vor kurzem aufgelegt, sondern den gibt es schon etwa seit 2005, 2006, soweit geht der Chart zurück. Und dann sieht man tatsächlich, dass man einen Höchstkurs erreicht hat. In der Finanzkrise ging es stark bergab, aber deutlich stärker als bei allen anderen Indizes. Und dann ging es eher, ich sag mal so, schleichend immer weiter bergab. Also wirklich Kursverluste von 70, 80% sieht man da im Chart. Und das Ganze hat sich erst ungefähr nach 10 Jahren wieder erholt. Also erst so 2019 ging es überhaupt mal wieder bergauf. Und den Höchstkurs, den man damals hatte, also 2007, den hat man auch damals, also 2021, als wir sozusagen ein lokales Hoch hatten, längst nicht erreicht. Also da war man immer noch ungefähr 30% unter dem Allzeithoch von 2007. Also selbst nach 13 Jahren, wo wir eine Zeit hatten, wo der Klimawandel nur stärker ins Bewusstsein gerückt ist, wo regenerative Energien nur wichtiger wurden, selbst da stand man noch ein Drittel niedriger und ja, Anleger haben da 15 Jahre lang einfach ein deutliches Minus gehabt. Also den Chart kann man sich gerne nochmal anschauen bei iShares auf der Seite. Das ist wirklich Wahnsinn, also ein enorm starker Absturz. Und das zeigt ja irgendwie schon, dass die Korrelation gar nicht vorhanden ist oder wenn, dann ist sie sehr schwach. Also in einer Zeit, wo wir dann ja erwarten würden, dass es einen Zusammenhang gibt von Rendite und dem Wachstum eines Marktes, da müssen wir ja festhalten, ja, das wurde nur wichtiger, das Thema, aber die Aktienrendite ist dem überhaupt nicht gefolgt, also eher konträr. Das ist also schon mal, ja, allein dieser statistische Blick ist da relativ schwierig. Weißt, damals habe ich mal drüber gesprochen, dann gab es den Kommentar, vergangene Daten sagen ja nichts über die Zukunft, einen vergangenen Chart darf man ja nicht einfach blind in die Zukunft fortschreiben. Ja, natürlich, aber genau darum geht es hier ja auch nicht. Es geht hier wirklich darum, um das nochmal zu betonen, logisch auf dieses Argument zu schauen und zu sagen, okay, wenn das denn so wäre, dann müssten wir ja schon einen Kursanstieg über 15 Jahre irgendwie gesehen haben, aber das haben wir bisher eben nicht. Also nur um dieses Argument geht es dabei. Und tatsächlich sagt der Chart nichts darüber aus, ob wir jetzt über oder unter dem Höchstkurs stehen, wie es weitergeht. Das ist hier eben ganz gezielt nicht das Argument. Die Logik dahinter ist aber auch spannend zu verstehen. Also wie kann es denn jetzt sein, weil das klingt ja erstmal alles einleuchtend, diese Investmentthese, um auch in erneuerbare Energien zu investieren. Und das ist ein ganz typisches Problem von Wachstumsmärkten. Grundlegend, wenn ein Markt wächst, heißt es nicht zwangsläufig, dass daraus steigende Renditen resultieren. Steigende Renditen sehen wir, wenn Gewinnerwartungen oder ich sage es mal anders, überdurchschnittlich gute Renditen sehen wir, wenn Gewinnerwartungen des Marktes übertroffen werden. Und wenn wir uns da jetzt mal schrittweise nähern, wenn ein Markt größer wird, dann kann ein Markt auch dadurch größer werden, dass wir nicht 100 Unternehmen in dem Markt haben, sondern 300. Dann sind die Unternehmen an sich, die einzelnen Unternehmen, die wir heute investiert sind, aber nicht unbedingt wertvoller geworden, es sind einfach mehr Unternehmen dazugekommen. Wenn wir sagen, die 100 Unternehmen, die wir heute investieren, dass die aber auch sozusagen die Märkte ja erobern, das ist ja auch durchaus eine legitime Annahme, können wir davon ausgehen, dass die mehr Umsatz erzielen werden. Umsatz ist aber noch nicht der Gewinn. Gerade bei Wachstumsmärkten, da gibt es wirklich hohe Konkurrenz und Konkurrenzdruck, weil ja jeder in der Erwartung auf hohe langfristige Gewinne kurzfristig bereit ist, auch mal Verluste in Kauf zu nehmen und einfach stark in die Konkurrenz zu gehen. Dann konkurriert man um die gleichen Mitarbeiter, um die gleichen Ressourcen, vielleicht auch um das gleiche Kapital und am Ende natürlich auch um die gleichen Märkte und rabattiert vielleicht die Produkte oder sagt, ja, ich baue dir das Windrad, aber dafür gebe ich es dir auch günstiger, wenn du mich auswählst und mache dafür die ersten 5 oder 10 Jahre Verluste und dann über einen Wartungsvertrag nach 10 Jahren mache ich den Gewinn. Das sind typische Überlegungen in Wachstumsmärkten, die enorm gewinnschädigend sind. Gewinne entstehen vielleicht irgendwann, wenn einige wenige Unternehmen bestimmte Sektoren gewonnen haben und die größten Marktanteile, aber in der Phase des Wachstums ist das ein wahnsinnig umkämpfter Markt und das muss man wahrscheinlich auch hier dem Markt erneuerbarer Energien attestieren. Und dann habe ich ja gesagt, es geht um Gewinnerwartungen und die zu schlagen. Und das ist das nächste Problem, denn der Markt ist ja nicht blöd, auch der gesamte Markt, also das ist jetzt keine, sage ich mal, geniale Überlegung, also tut mir leid für jeden, der es vielleicht für eine geniale Überlegung hielt, aber sie ist ja erstmal viel zu offensichtlich und ja nicht geheim. Also ich sage mal, über den Klimawandel und die Klimawende, da redet vielleicht nicht die ganze Welt, aber ich sag mal, alle Industrienationen, die reden zumindest darüber und gerade Anlegern ist das Thema ja bekannt. Das ist jetzt keine geheime Information. Und wenn wir wissen, dass jeder das weiß, jeder da an der Börse unterwegs ist und gerade an der Börse ist man immer heiß drauf auf irgendwelche Wachstumsstories, dann können wir davon ausgehen, dass es irgendwie schon eingepreist ist. Ob es vielleicht zu viel oder zu wenig eingepreist ist, darüber kann man streiten. Das bedeutet aber, wenn der Markt davon ausgeht, sagen wir mal, ja, die Gewinne steigen jetzt jährlich um 20%, dann ist das ja die Messlatte. Selbst wenn der Markt wächst und selbst wenn die Gewinne wachsen um 15%, dann scheint das ja unsere These zu bestätigen. Der Markt wächst und sogar die Gewinne wachsen, aber wenn die Gewinnerwartungen, die eingepreist sind, die heute eingepreist sind, unterboten werden, dann werden die Aktienkurse eher enttäuschen. Und das ist eben das Problem. diese Überlegung, dass ein Markt wächst, führt nicht zwangsläufig, gerade kurzfristig nicht, zu steigenden Gewinnen und auch nicht dazu, dass Gewinnerwartungen übertroffen werden. Und das ist eben die hohe Herausforderung. Und dafür kann man sich dann, ich glaube, so einiger psychologischer Komponenten bedienen oder mal auf diese Seite schauen. Andererseits gibt es da auch einfach fundamentale Kennzahlen, auf die wir gleich auch nochmal schauen. Aber das ist sozusagen nochmal diese logische Seite, warum diese Überlegung, irgendwo ist Wachstum und deswegen muss etwas überdurchschnittlich gut performen und überdurchschnittliche Renditen liefern, dass das nicht immer hinhaut. Und an dieser Stelle vielleicht auch nochmal wichtig zu differenzieren, und das ist mir auch bewusst, Anleger gehen womöglich nicht alle mit einem reinen Renditefokus an die Geldanlage in diesen ETF ran. Das kann ja auch ideelle Gründe haben und das ist auch völlig legitim. So kann ja jeder seine Geldanlage selbst gestalten. Ich würde vielleicht noch überlegen, ob ich wirklich glaube, dass ich, also wenn ich einen Impact haben will auf erneuerbare Energien, auf CO2-Ausstoß etc., ob ich denn wirklich einen großen Einfluss habe, indem ich, sag ich mal, einen vergleichsweise kleinen Anteil in börsennotierte Unternehmen investiere oder ob es da nicht andere Bereiche gibt im privaten Konsum, wo man noch mehr Dinge bewegen kann und wo einfach, sage ich mal, pro investiertem Euro eine höhere CO2-Ersparnis beispielsweise entsteht. Aber das kann man ja gern für sich selbst prüfen. In jedem Fall glaube ich aber nicht, dass man hier so ideell investiert, dass man auch einfach mal bereit ist, ein Drittel des Geldes zu verlieren, vielleicht auch dauerhaft. Deswegen, selbst wenn das der Hauptgrund oder selbst wenn ein Treiber diese ideelle Sicht sein sollte, was ich sehr lobenswert finde, sollte das immer noch im Einklang mit einem vernünftigen Rendite-Risiko-Verhältnis stehen. Und ich glaube, da sind viele enttäuscht, die vielleicht vor anderthalb Jahren in diesen ETF investiert haben, mit einer erstmal gut klingenden Investment-Hypothese. Dann muss man ja auch sagen, die Phase, in der wir gerade drauf schauen, die ist sicherlich auch nochmal spezieller. Und sie war auch vor 2 oder 3 Jahren spezieller. Und wenn wir mal schauen, was eigentlich in dem ETF drinsteckt, können wir da auch gewisse Effekte durchaus diskutieren. Also es gibt 100 Positionen im ETF und der mit Abstand größte Sektor ist tatsächlich die Kategorie Versorger. Dann haben wir noch IT. Versorger machen 52% aus, IT 25% und Industrie 18%. Und das sind dann über 90%, die allein diese drei Sektoren ausmachen. Und hier haben wir ein großes Problem. Ich sag mal, ganz generell gilt jetzt die Versorgerbranche und die Industriebranche nicht als die, die besonders großzügig an der Börse bewertet werden. Denn eben ein Problem ist es auch, dass wir hier oftmals niedrige Margen haben, aber dass es auch kapitalintensive Geschäfte sind. Und kapitalintensive Geschäfte merken es am deutlichsten, wenn es Zinsanstiege gibt. Genau das haben wir gesehen. Das heißt, Refinanzierung wird jetzt teurer und entsprechend könnte das ein Einfluss sein, der die Unternehmen hier negativ beeinflusst. Natürlich neben dem Umstand, dass die steigenden Zinsen ohnehin zu einem gewissen Druck im Markt geführt haben. Also auch die Märkte allgemein sind ja etwas unter Druck gekommen. Einige sind aber schon wieder im Plus, wenn man da jetzt, ich sag mal, das so mit dem Höchststand des ETFs hier, des Global Clean Energy ETFs vergleicht, also im Februar 2021. Einige Indizes sind da leicht im Plus, einige vielleicht leicht im Minus. Aber die großen, breiteren Indizes, die sind definitiv nicht so stark gefallen wie dieser Global Clean Energy ETF. Also wir sehen da definitiv einen deutlich überproportionalen Absturz. Und das ist sozusagen eine mögliche Begründung. Und dann haben wir ja auch gesehen, dass Energiepreise gestiegen sind und wir auch generell eine Inflation gesehen haben. Gerade für Industrieunternehmen, nehmen wir mal Vestas beispielsweise, aus Dänemark baut Windräder, ist die viertgrößte Position im ETF, leidet sicherlich auch darunter, wenn Baukosten steigen, also mal ganz neben diesem Zinsaufwand. Und Vestas hat eh schon immer etwas dünnere Margen gehabt, das ist schon ein bisschen her, da habe ich es mal auf Strategy Invest analysiert, auch als, ich sag mal, Unternehmen wie Vestas in aller Munde waren. Und das finde ich immer noch mal ganz gut als anderen Blick, weil wenn man die einzelnen Aktienunternehmen analysiert, dann ist das viel konkreter, als wenn man, sage ich mal, über abstrakte ETFs spricht. Weil dann spricht man über solche Investmentthesen wie, der Markt wächst, deswegen investiere ich dort und glaube, dort können Aktienrenditen rausspringen. Und wenn man sich mal die einzelnen Aktienunternehmen rauspickt, wie ich es dann mal bei Vestas gemacht habe, dann rechnet man das durch und denkt sich, also auf dem aktuellen Bewertungsniveau, da ist das irgendwie schwierig. Also die Margen sind dünn, das Geschäft ist kapitalintensiv, da werden auch mal Verluste geschrieben, dann ist das trotzdem irgendwie optimistisch bewertet. Und dann stellt man fest, das ist gar nicht so einfach, damit eine positive Rendite zu verdienen. Und wenn das bei allen Aktien möglicherweise oder bei den meisten in einem ETF so ist, dann kann der ETF sich dieser Logik eben auch nicht entziehen. Aber deswegen Kann auch Inflation ein Grund gewesen sein. Auch bei den Versorgern würde ich jetzt nicht eine eindeutige Richtung für alle festlegen können. Also gerade weil die Versorger auch nochmal variieren, auch von Land zu Land. Also es ist jetzt nicht so, dass es alles die deutsche Situation widerspiegelt. Also da sind welche aus Spanien oder auch aus Norwegen, auch aus den USA. Da können sicherlich auch mal gewinnsteigernde Effekte zu sehen gewesen sein. Aber in dem Sinne vermutlich auch aktuelle Probleme. Ich sage vermutlich, weil ich davon ausgehe, dass die fundamentalen Probleme nicht der Hauptgrund sind für diesen dramatischen Absturz, sondern dass man sagen müsste, das ist vielleicht eher fundamentaler oder psychologischer Natur. Denn als ich damals über den ETF gesprochen habe, da habe ich jetzt nochmal nachgeschaut, da war der ETF mit einem durchschnittlichen Kursgewinnverhältnis von 28 bewertet. Und das war auch einer meiner zentralen Kritikpunkte, dass wir eigentlich relativ unattraktive Industrien haben, die trotzdem mit einem deutlich überdurchschnittlichen Kursgewinnverhältnis bewertet werden. Wenn man mal sagt, ein Markt ist eigentlich durchschnittlich mit 15 bewertet im Kursgewinnverhältnis, dann waren wir allgemein im Markt ein bisschen teurer, auch die USA. Da gab es dann auch Kursgewinnverhältnisse im Schnitt von 20, vielleicht 22. Aber definitiv waren wir hier in einem überdurchschnittlich teuren Bereich, obwohl die Industrien eben eigentlich etwas unattraktiver sind. Also man hat gesehen, da war auf jeden Fall Optimismus eingepreist, den ich eben nicht so nachvollziehen konnte, weil ich nicht so an diese Investmentthese glaube, die viele vertreten. Also ja, natürlich sehe ich den Rückenwind, natürlich sehe ich ein Marktwachstum, natürlich sehe ich dort Investitionen, aber dieser logische Schluss, dass das auch Aktienrenditen produziert, der ist eben nicht gegeben. Und übrigens auch in der Finanzwissenschaft gibt es ja eher die Tendenzen, dass dadurch unterdurchschnittliche Renditen entstehen. Aber das war damals das Kursgewinnverhältnis und heute steht das Kursgewinnverhältnis bei 13. Das heißt, und wer jetzt vielleicht im Kopf schon was überschlagen hat und mitgerechnet hat, der wird schon da dem Ganzen auf die Schliche kommen. Damals 28, heute 13. Das Kursgewinnverhältnis ist um über 50% gefallen. Der Kurs ist aber in diesem Zeitraum um etwa 35% gefallen. Das heißt also, fundamental ist der ETF eigentlich nochmal günstiger geworden. Und diese Spanne zwischen diesen 35 und grob 55% bedeutet, es fanden Gewinnsteigerungen statt. Also, da muss man mal sagen, deswegen habe ich auch die aktuellen Probleme gerade ein bisschen eingeschränkt, weil das klingt ja auch so logisch, dann das alles auf die aktuellen Probleme und so zu schieben. Aber nein, im Durchschnitt müssen die Gewinne dann gestiegen sein. Nur so ist das mathematische lösbar im Kursgewinnverhältnis, wenn das Kursgewinnverhältnis eben deutlicher gefallen ist als der Kurs. Das heißt, wir haben steigende Gewinne, leicht steigende Gewinne gehabt, einen fallenden Kurs und entsprechend günstiger ist der ETF bis heute geworden. Und das ist ja schon ganz spannend. Also innerhalb von anderthalb Jahren haben sich die Gewinne sogar leicht verbessert und der Kurs ist trotzdem um 35% gefallen. Also ein in meinen Augen sehr psychologischer Effekt oder einfach, wo man sieht, ja, der Markt hat eben auch seine Zyklen und vielleicht hat sich auch einfach die These, die viele hatten, da als eine entpuppt, die doch nicht so haltbar ist. In dem Sinne ist mir das aber auch wichtig zu betonen. Ich mache hier keine Anlageberatung, ich bin in den ETF auch nicht investiert und ich hoffe auch, die kritischen Punkte sind rübergekommen. Trotzdem, und das ist ja für ganz viele nicht intuitiv nachvollziehbar, ich hoffe aber, dass die Überlegungen klar geworden sind und gleich noch klar werden, halte ich es heute für einen besseren Zeitpunkt, in einen solchen ETF zu investieren, als noch vor anderthalb Jahren. Einfach weil die Bewertung ein so zentraler Faktor ist und weil ich vor anderthalb Jahren die Sorge hatte, dass viel zu viele hier mit einem, also zu blind einfach anlegen oder nicht mit dem nötigen Hintergrundwissen, was ja auch selten verbreitet wird. Also das sind ja die Dinge, die ich hier erzähle, die wissen sicherlich 50% der Privatanleger oder mehr nicht. Deswegen kann ich das ja auch total nachvollziehen, aber das war eben meine Sorge und wenn man auch auf das KGV damals geschaut hat, hat man das ja auch gesehen, dass die Bewertungen schon recht optimistisch waren. Dann habe ich mir einzelne Aktien angeschaut und auch gedacht, ja okay, da muss schon sehr, sehr viel gut laufen, dass man damit eine Outperformance erzielt. Und heute ist das ja scheinbar nicht mehr der Fall. Heute sieht das schon eher so aus, als wäre es Richtung Pessimismus umgeschwenkt. Und dann ist das erstmal eine Ausgangslage, die besser ist, wo es mir immer noch schwerfällt zu sagen, ob damit jetzt wirklich eine Outperformance entsteht. Aber eine günstigere Bewertung dann zumindest bei einem Rückenwind und wenn wir davon ausgehen, dass selbst über die letzten ein, zwei Jahre der Gewinn ja zumindest leicht gestiegen ist, dann ist das in meinen Augen eine bessere Ausgangssituation als noch vorher. Es gibt auch das Kurs-Buchwert-Verhältnis, da setzt man also die Marktkapitalisierungen, also vereinfacht gesagt die Börsenwerte, ins Verhältnis zum Eigenkapital der Unternehmen, also zum Buchwert. Und da ist das Ganze dann nicht ganz so deutlich, da lagen wir damals bei 2,8, jetzt bei 1,5. Also anhand der Metrik würden wir auch sagen, dass die Aktien günstiger geworden wären, aber dann liegt das eher in der Richtung auch des Kursverlaufes, also den der Kursverlauf anzeigt. Also da haben wir dann ungefähr 45% anhand des KBVs, anhand des Kursgewinnverhältnisses wären das eben 55%, die das Ganze günstiger geworden wäre und der Kurs eben 35% gefallen. Auch nicht vergessen, also das zeigt das vielleicht auch, worüber ich hier spreche, auch eine solche Sektorwette geht mit höheren Risiken einher. Das sehen wir einfach, die Volatilität ist stärker und wir sehen da auch deutlich stärkere Verluste, als man es an einem MSCI World tut, der wahrscheinlich ein guter Vergleichsindex zu dem hier wäre. Und auch das ESG-Thema hatte ich ja eingangs erwähnt. Hier muss man nochmal differenzieren. ESG steht dafür drei Bereiche. Einmal den Umweltaspekt, den sozialen Aspekt und den Aspekt der Unternehmensführung, den Governance-Aspekt. Das Ganze wird dann bewertet anhand festgelegter Kriterien, die auch immer mal wieder kritisiert werden, weil die Frage ist, welche Kriterien legt man an? Das wird dann unterschiedlich interpretiert, auch von unterschiedlichen Ratinggesellschaften. Aber prinzipiell decken wir hier drei Bereiche ab. Und dieser Umweltaspekt, den sehen wir natürlich auch bei erneuerbaren Energien ganz stark. Darauf wird sich da ja fokussiert. Aber nur weil ein Unternehmen im erneuerbare Energien-Segment aktiv ist, sagt das ja nichts über den sozialen Aspekt des Unternehmens oder über den Aspekt der Unternehmensführung. Also anders gesagt, ein Unternehmen, das auf erneuerbare Energien setzt, kann vielleicht auch auf Arbeitsrechte und auf Arbeitsschutz verzichten, beziehungsweise da einfach kein Vorbild sein. Oder kann vielleicht auch, also bei der Unternehmensführung, da geht es viel auch um Transparenz, wie werden Entscheidungen getroffen. Also auch tatsächlich geht es da in Teilen auch um Aktionärsschutz letztendlich, also auch Mitbestimmung von Kleinaktionären beispielsweise. Und auch das kann natürlich ein Unternehmen total schlecht machen, auch wenn es an erneuerbaren Energien arbeitet. Und ich glaube, einige könnten das nochmal mehr differenzieren. Da wird ganz viel gleichgesetzt, sodass man sagt, ESG hat ja nur mit nachhaltig zu tun, Klimaaktien sind nachhaltig. Nein, hier gibt es ganz bewusst unterschiedliche Buchstaben im ESG-Rating und entsprechend wird hier auch nicht alles abgebildet. Es gibt auch von MSCI so eine Messmethode letztendlich, wo gesagt wird, wenn wir alle ETFs in diesem bestimmten Universum einordnen, von am besten bis am schlechtesten, in welchem Perzentil, also an welcher Stelle würde man sozusagen den einen jeweiligen ETF finden. Und im Global Clean Energy ETF ist man da im 69. Perzentil. Bedeutet letztendlich, man ist besser als 70% der anderen ETFs, aber auch schlechter als 30% der anderen ETFs. Es gibt auch einen MSCI ESG Qualitätswert von 0 bis 10 und da liegt man hier bei 7,2. Andere Indikatoren gibt es da auch, findet man auch alles nochmal auf der iShares-Seite, wo es dann beispielsweise darum geht, also einfach Ausschlusskriterium. Haben irgendwelche Unternehmen was mit Waffen zu tun beispielsweise oder mit anderen Industrien, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben möchte? Gibt es irgendwelche Verstöße gegen die Global Compact Prinzipien der Vereinten Nationen? Interessanterweise 0,46% des ETFs haben das tatsächlich, also auch solche Fälle gibt es da. Und in dem Sinne sieht man auch, ESG und Global Clean Energy ist nicht zwangsweise deckungsgleich. Und da kann ich jetzt auch nicht sagen, was besser oder was schlechter ist, einfach weil diese ganze Thematik in meinen Augen sehr subjektiv ist. Da gibt es subjektive Empfindungen, was gut ist, was schlecht ist, inwiefern man das umsetzen möchte und auch abwägen möchte zu Rendite und Risiko. Und ob man jetzt sagt, ein vielleicht nicht ganz optimal geführtes Unternehmen, das aber an erneuerbaren Energien arbeitet, ist besser als ein Unternehmen, das in einer anderen Branche arbeitet, aber dafür die Mitarbeiter super behandelt und auch super transparent das Unternehmen führt. Ja, das muss wahrscheinlich jeder für sich selber abwägen. Also da gibt es einfach kein richtig und falsch. So, und damit sind hoffentlich die relevanten Punkte rübergekommen. Einmal dieser empirische Blick auf die Wertentwicklung und wie er schon diese klassische Investmentthese vor Herausforderungen stellt. Dann die Logik dahinter, warum Wachstumsmärkte wie auch dieser Clean Energy Markt auch Probleme haben und nicht zwangsläufig gut performen. Ganz wichtig, das, was ich beschrieben habe, heißt nicht, dass sie immer schlecht performen. Das sind Mechanismen, die erstmal diese rein optimistische These kritisch hinterfragen. Aber so sollte man das eben verstehen und zumindest im statistischen Durchschnitt neigen solche Wachstumsmärkte auch eher zur Underperformance. Vor allem dann, wenn aber auch, sag ich mal, dieser ganz optimistische Rückenwind da ist, also dass man Wachstum erwartet, dass die Bewertung hoch ist, dass vielleicht ganz viele Privatanleger investieren. Das sind so Indikatoren, wo dann mal eher Überbewertungen drohen. Und zumindest davon hat sich auch vieles bis heute in meinen Augen abgebaut. Das also auch als positive Nachricht. Trotzdem muss da jeder für sich überlegen, mit welcher Investmenthypothese man hier investieren würde, ob man dann auch bereit ist, dafür höhere Risiken in Kauf zu nehmen. Auch die Gebühren mit 0,65% pro Jahr sind hier etwas höher. Also das sind einfach ganz individuelle Portfolioüberlegungen. In dem Sinne würde ich aber zumindest sagen, dass meine persönliche Einschätzung heute noch etwas optimistischer ist, als sie es vor anderthalb Jahren war. So, damit hoffe ich, ich habe da nichts vergessen, sonst gerne mal auf der iShares-Seite selbst nachschauen. Und wenn du jetzt vielleicht feststellen solltest, dass da so ein paar Investmentthesen in deinem Depot dabei sind, die nicht ganz überlegt getroffen sind oder wo du vielleicht so merkst, okay, da gibt es einfach ein paar Prinzipien, die man verstehen sollte und dann vermeidet man mal teure Fehler und lernt einfach, wie man sein Depot aufbaut und kann davon über 10, 20, 30 Jahre, wie lange auch immer man investieren möchte, profitieren. Schau gerne mal in der Podcast-Beschreibung vorbei, melde dich mal für die Academy an, die Videoserie ist völlig kostenfrei und genau da geht es um zugrunde liegenden Prinzipien, die ich auch hier angeschnitten habe, die man verstehen muss, um dann eine solide und eine gute, langfristig funktionierende Geldanlage und ein eigenes Portfolio aufzusetzen. Und wenn man dann Lust hat, kann man dann noch tiefer reingehen, wirklich von dem ersten Verständnis, was ist die Börse, was sind Aktien, wie funktionieren sie, wie bilden sich Aktienkurse wirklich, bis hin zu, wie wähle ich den richtigen ETF, von mir aus auch, wie wähle ich die richtige Aktie, wie bewerte ich das Ganze und wie füge ich das in einem Depot sinnvoll zusammen und wie kann ich das auch eigenständig langfristig führen, ohne da auf Finanzberater angewiesen zu sein oder sie zumindest kritisch mit den richtigen Fragen hinterfragen zu können. Also, da gerne mal vorbeischauen. Ansonsten hoffe ich, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.